Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort bitten. Herr, rede du zu uns durch dein Wort. Öffne du unsere Seele, dass wir im Tiefsten unseres Wesens verändert werden. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigtext beginnt: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Es war in einer Stadt in Deutschland, ist noch gar nicht allzu lange her, wieder eine Messerstecherei. Ich brauche nichts weiter über die Umstände zu erzählen, aber es war nur ein paar Tage später nach diesem tragischen Ereignis. Da fahren zwei Möbelfahrer eine Couch aus. Ein Kunde hatte eine bestellt. Abstieg an der Bordsteinkante, also Straße, auf den Fußweg. Zwei Südländer steigen aus, hieven das Sofa aus dem Auto. Und dann sagt der eine zu dem Kunden: Oh, ich habe das Messer vergessen. Und da sagt der Kunde: Warte mal schnell, ich gehe hin und hole so ein Teppichmesser, so ein Cuttermesser. Und dann gab er ihm das Cuttermesser und da hat ihn der Südländer angeschaut und der Kunde hat ihn auch angeschaut und die Übergabe hat sich verzögert. Und der Kunde sagte zu ihm: Ich vertraue ihm. Und da hat der Südländer gesagt: Es ist besser, Sie schneiden die Plastikfolie selber von der Couch ab. Bitte tun Sie das. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann hat er gesagt: So, wo wollen Sie denn das Sofa hinhaben? Also, ich wohne oben im zweiten Stock. Und dann haben die das Sofa nicht nur an der Bordsteinkante fallen lassen, sondern sie haben ihn das Sofa hochgetragen. Tief beschämt wurde der Kunde über die Praxis von diesen zwei Südländern. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. In der Liebe gibt es keine Schuldenbremse. In der Liebe sind wir immer im Defizit. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und weiter heißt es im Text: Denn was da gesagt ist, und das kennt jeder, und auch wo Paulus das den Römern verlesen hat: Du sollst nicht Ehe brechen. Im Hebräischen, hier unten kann man es nachlesen, auf der Säule, wo Mose diese Schrifttafeln in der Hand hat: Lo tinaf. Und wenn Jesus im Matthäus-Evangelium dieses Gebot auslegt, macht er nichts anderes, als die hebräische Grammatik aufzuschlagen und weiß, dass in dem Wort lo tinaf das Verb linof drinsteckt. Und linof steht für die Lust. Und ich könnte weitermachen. Ich könnte die Gebote jetzt durchgehen. Zum Beispiel: Du sollst nicht stehlen. Lo tiknof im Hebräischen. Tiknof. Wenn man etwas spitz hinhört, spürt man sogar noch im Deutschen, da steckt das Wort Ganove drin. Tiknof. Und so merken wir, wie sich das alles tradiert hat, selbst durch die Sprachen hindurch, bis in unsere deutsche Sprache. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch an Geboten mit diesen Worten zusammengefasst ist. Es leuchtet doch jeden von uns ein, keiner von uns will bestohlen werden. Keiner will, dass der Partner ihn betrügt. Keiner will getötet werden. Und keiner will, dass andere über einen herziehen, wenn man nicht dabei ist. Das will doch keiner. Das ist doch eigentlich sonnenklar, dass man die Gebote einhält, oder? Aber leider ist dem nicht so. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon so gegangen ist. Also es ist schon Jahre her. Und ich werde das nie vergessen, wo mir ein Arbeitskollege gesagt hat, also das hätte ich von dir nicht gedacht. Wisst ihr, wie mir dieser Satz unter die Haut gegangen ist? Mich hat es förmlich im Innersten erschüttert, wo dann so ein Moment eintrat, Mensch, du willst Christ sein und jetzt hast du das gesagt. Das hätte ich von dir nicht erwartet. Das ist sozusagen der Super-GAU eines Christen, wo praktisch ein Störbild auftritt in unserem Leben und man zuckt so innerlich zusammen. Als Christ weiß man ja eigentlich, wie man sich zu verhalten hat. Es gibt so viele Dinge, die einem selber gut tun, die einem selber gefallen. Zum Beispiel, ich liebe es, wenn Menschen mir mehr Aufmerksamkeit schenken. Oder ich liebe es, wenn Menschen mich einladen. Und ich liebe es auch, wenn Menschen nachfragen, Mensch, wie geht's denn dir? Aber jetzt mal umgedreht, mache ich das auch selber? Gehe ich selber auf Menschen zu und schenke ihnen Aufmerksamkeit? Gehe ich selber auf Menschen zu, vielleicht auch die mir nicht so liegen, die mir unsympathisch sind, wo schon rein von meinem Gefühl her eine Abneigung entstanden ist, sie einzuladen? Mache ich das? Gott will, dass wir mit der gleichen Intensität, wie wir geliebt werden wollen, andere Menschen lieben lernen. Und Liebe ist immer ein Lernprozess. Wer nicht angetrieben ist von der Sehnsucht nach dem Wohlergehen meines Nächsten, der macht etwas verkehrt. Und in der Bibel steht das sogar noch drastischer im Johannesbrief. Wer meint, Gott zu lieben und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und nach den jüdischen Traditionen verletzt so ein Mensch, der so ist, das erste Gebot, das zweite Gebot. Und es steht schlimmer um diesen Menschen, als wenn er einen Gottesdienst verpasst hat. Nämlich die Nächstenliebe steht höher als der Besuch des Tempels. So wird das im Jüdischen diskutiert und verstanden. Die Gastfreundschaft, die Liebe des Nächsten ist der Gradmesser der Gottesliebe. Nur die Menschen, so kann man sagen, lieben wirklich Gott, die den Nächsten lieben. Und wenn ich in mir einen Groll, eine Aversion, eine Abneigung hege gegen Menschen, dann liebe ich Gott nicht. Dann bin ich ein Lügner. Liebe Gemeinde, wem sein Gewissen durch den Heiligen Geist geschärft ist, der hat dies ständig vor Augen. Der hat dies vor Augen, so wie wenn wir einen Menschen zum Beispiel Geld schulden. Ne? Da habe ich schon eine Weile her, aber wo ich mir Geld von jemandem geborgt habe, habe ich mir dann zu Hause das Geld schon hingelegt, dass ich das ja nie vergesse und dran gedacht. Und ja, wenn du denn siehst, sofort gibst du das Geld. Da weiß man, man ist im Zugzwang. Man will ja keinem was schuldig bleiben. Wie wäre es, wenn wir das auf die Liebe zum Nächsten beziehen? Keinen etwas schuldig bleiben. Wie oft gehen wir achtlos an Menschen, auch in der Gemeinde, vorbei? Wir wenden unseren Blick ab. und schenken ihm keine Aufmerksamkeit und drücken damit aus, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Das sind Signale, das sind Botschaften, die wir bewusst oder unbewusst aussenden, aber die andere Menschen ganz sensibel wahrnehmen. In unserem Text geht es weiter: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut den Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Übrigens steht in unserem Kapitel hier, Römer 13, dass wir Gott lieben sollen. Das steht gar nicht drin. Das kann man vermissen. Aber das wird oder setzt Paulus förmlich voraus, dass Gott uns liebt und dass wir das in der Liebe, in dieser Beziehung zu ihm erfassen sollen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kannst du, können sie sich selber lieben? Wie ist das mit unserer Selbstannahme? Oder sind es Teile in unserer Persönlichkeit, die wir überhaupt nicht mögen, die wir vielleicht abspalten? Nein, das bin ich nicht. Vielleicht wäre es gut, wenn wir zu unserer Persönlichkeit, so wie wir sind, eine ganz neue Perspektive lernen. Vielleicht wäre es gut, wenn du dich so akzeptierst, wie du bist, mit deinen Schattenseiten, mit deinen negativen Gefühlen, die du auch für andere hegst. Vielleicht wäre es gut, wenn du dazu Ja sagst. Ja, so bin ich. Wir sind in Gottes Augen wertvoll, aber in uns ist auch ein Schatten. In uns ist Asche. In uns sind Dinge, die wir lieber verdrängen wollen. Und wenn mir einer erzählt, dass er mit der Heiligung einen Glorienschein schon erreicht hat und einen heiligen Schein ausstrahlt auf andere, dann kann man getrost zurückfragen, die Realität unseres Lebens sieht doch oft anders aus, oder? Verdrängt man da nicht gewisse Dinge in seinem Leben und man wird zum Heuchler? Man setzt Masken auf und will dann so dastehen, wie man sein will, aber in Wirklichkeit nicht so ist. Liebe Gemeinde, die Grundannahme dessen, dass wir uns selber annehmen, selber lieben lernen können, ist, dass uns Gott bedingungslos liebt. Und wenn du das glauben kannst, dass dich Gott auch dann noch liebst, wenn du gerade gefallen bist, wenn du gerade was mörderisch Schlimmes gebaut hast und in dem Moment du glaubst, also jetzt ist bei mir alles vorbei, jetzt hat sich Gott von mir verabschiedet. Wenn du dann noch glauben kannst, dass Gott dir in dieser Situation dir am nächsten ist und dich umarmt und dich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir stehen jetzt gemeinsam auf. Wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg aus deinem persönlichen Schlamassel heraus. Dann lernt man Stück für Stück diese bedingungslose Liebe, die Gott zu uns hat. Diese Liebe, die viel größer ist als alle Liebe, die ein Vater und eine Mutter für seine Kinder oder Enkel haben kann. Die Summe aller liebenden Mütter und Väter würde nicht ausreichen, um die Liebe Gottes zu dir und mir zu beschreiben. Als ein von den Mönchsvätern wird das erzählt in der Tradition, als ein Bruder zum Altvater Sisoses kommt und klagt: Was soll ich tun, Vater, weil ich gefallen bin? Sagt der Altvater zu ihm: steh wieder auf. Der Bruder sagte darauf, ich bin aufgestanden, aber ich bin wieder gefallen. Und der Altvater sagte, dann stehe wieder und wieder auf. Der Bruder fragte, wie lange? Der Greis antwortete, bis du aufgenommen bist, entweder im Guten oder im Fallen. In dem, wo der Mensch sich befindet, geht er ins Himmelreich über. Liebe Geschwister, wir sind von Gott geliebt, selbst in dem Moment, wenn die Wiederkunft Jesu jetzt geschehen würde und du gerade in eine Sünde fällst, aber du bist in diesem Verhältnis zu Gott, in diesen Heiligungsprozess drin. Herr, hilf, dass ich nicht falle. Ich möchte wieder aufstehen. Dann bist du gerettet. So sagt das die Schrift. Im Fallen und Aufstehen gehst du hinüber ins Himmelreich. Ein Gott, der so lieben kann, das ist doch was. Wir haben gerade einen Enkel zu Hause und der macht so seine Spielchen, er ist knapp noch keine 3 Jahre alt. Und wenn er mit dem Opa nichts zu tun haben will, dann schiebt er die Türe zu. Opa, du bleibst jetzt im Wohnzimmer, ich in der Küche. Und das Spiel geht dann so 5 Minuten, bis es dann vorbei ist. Und das ist Spiel. Aber mit Gott spielen manche Menschen nicht nur dieses Spiel, sondern diese ernsthafte Tragik ein ganzes Leben. Sie verschließen Gott, sie schieben die Tür zu und Gott schiebt sie auf. Und so wie ich mein Enkelkind trotzdem liebe, weil ich weiß, das ist nur Spiel. Und selbst in der Tragik unseres Daseins liebt dich Gott bedingungslos, auch wenn du schon jahrelang die Tür zugeschoben hast. Ich habe jetzt, da ich zur Zeit in der Reha bin, einen Menschen kennengelernt, der wohnt 40 Jahre neben der Kirche, gleich neben der Kirche und war noch nicht drin. Ein anderer wohnt auch genau neben der Kirche und verehrt und bewundert sie als ein architektonisches Bauwerk, was man erhalten muss als Kulturdenkmal. Das ist ja schön, weil es gibt ja in unserem Ort kaum noch so ein altes Gebäude. Liebe Gemeinde, Menschen verhungern geistlich. Wir brauchen Nahrung für unsere Seele, die nur von Gott kommt. Wenn wir uns der Liebe Gottes bewusst werden wollen, dann vergewissere dich in der Schrift hier in Römer 13. Oder wenn du noch mehr wissen willst, was die Schrift über die Liebe sagt, dann lies 1. Korinther 13. Oder wenn das nicht genügt und du dich in das Mysterium der Liebe Christi einlässt, dort eintauchen willst, dann lies Johannes 13, bis am besten bis 17. Dort, wo der Evangelist Johannes förmlich in einer einzigartigen literarischen Weise in Zeitlupentempo komprimiert, das den Menschen vor Augen malen will, also uns heute. Seht, wie Gott seine Liebe in Christus erzeigt, wie er seinen Sohn hingibt, wie Christus ans Kreuz geht, wie er für dich und mich stirbt, was mein Kopf, mein Verstand von der Logik her nicht begreifen kann, aber was ich im Glauben nur erfassen kann. Und Gott schenke, dass er uns das Herz aufschließt, dass wir das Geheimnis des Lebens Christi kapieren und dass wir von ihm lernen, was Liebe ist. Keine egoistische Liebe, sondern eine Liebe, die opferbereit ist, die sich hingibt für andere. Und da stehen wir oft weit dahinter. eine Kommunikationswissenschaftlerin, die hat etwas über Liebe verfasst in einem Buch. Ich möchte das zum Schluss zumindest auszugsweise einmal zum Besten geben. Lieber Mensch, Courtney Walsh, so heißt sie. Lieber Mensch, du hast alles falsch verstanden. Du bist nicht hier, damit dir bedingungslose Liebe gelingt. Du bist dort, woher du kamst und wohin du gehen wirst. Du bist hier, um menschliche Liebe zu lernen. Allumfassende Liebe, schwitzige Liebe, verrückte Liebe, gebrochene Liebe, ungeteilte Liebe, durchdrängt vom Göttlichen. Lebendig durch die Anmut des Stolperns, offenbart durch die Schönheit des Scheiterns und das oft. Du bist nicht auf die Welt gekommen, um perfekt zu werden. Du bist es schon. Du bist hier, um herrlich menschlich zu sein, fehlerhaft und fantastisch und um im Erinnern wieder aufzustehen. Aber bedingungslose Liebe, erzähl mir nichts davon, denn wahre Liebe kommt ohne Adjektive aus. Sie braucht keine näheren Bestimmungen, sie braucht keine perfekten Umstände. Sie bittet nur, dass du kommst und dein Bestes gibst und dass du hier und jetzt ganz da bist, dass du leuchtest und fliegst. Und lachst und weinst und verwundest und heilst und fällst und wieder aufstehst und spielst und machst und tust und lebst und stirbst als ein unverwechselbares Du. Das genügt. Und das ist viel. Steh auf aus dem Schlaf, denn die unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Steh auf, Imperativ, denn die Nacht ist vorgerückt. Die Finsternis dieser Welt nimmt immer mehr zu. Und mit Finsternis ist eine Metapher für auch Gottvergessenheit oder wo man Gott bewusst ablehnt, wo man gegen ihn rebelliert. Wenn man dieses Wort, die Nacht ist vorgerückt, im Griechischen einmal betrachtet, steht da das Wort proekopsen oder präkopsen. Und das kommt von dem Verb schlagen, hämmern oder trennen. Ich musste an ein Bild denken. Es ist ein Bild aus der Metallbearbeitung. Förmlich, wenn man mit einem Hammer Metall bearbeitet. Ich musste an meinem Lehrmeister denken, der uns in der Lehre etwas vorgemacht hat, wie man eine Rose schmiedet, wie man das Metall treibt und dann entsteht so eine wunderschöne Blüte. Gott benutzt die Finsternis dieser Welt und treibt mit seinem Hammer die Weltzeit voran, auf ein Ziel zu. Nicht auf ein Ende, sondern auf ein Ziel, auf eine Schönheit, wo diese Welt noch einmal zu blühen beginnt, nämlich wenn das Königreich Gottes in seiner vollen Pracht Entfaltung findet, blüht wie eine Rose. Und die Finsternis dieser Welt benutzt Gott als Werkzeug, um das voranzutreiben, auf den Tag hin, auf den Tag Christi. Es wird nicht ein Tag der Angst sein, sondern ein Tag der Freude, wo wir sehen werden, was wir jetzt schon glauben. Liebe Gemeinde, ich persönlich werde mich auf diesen Tag freuen, wenn ich meinem Herrn gegenüberstehe. Und wahrscheinlich, so stelle ich mir das jedenfalls persönlich vor, wird Jesus nur eine Frage an uns haben. Hast du geglaubt? dass ich dich liebe? Hast du geglaubt, dass ich dich liebe? Was werden wir darauf antworten? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.